Die Presse.
Weil es geht ja dann wirklich um deine berufliche Karriere. Die greifen dich also sozusagen an, das ist ganz klar. Sie sagen, warum schmeißt der ORF nicht raus? Also es ging immer darum, meine berufliche Laufbahn beim ORF zu zerstören.
Nach 22 Jahren wurde sein Vertrag beim ORF nicht mehr verlängert. Und das hat einiges an Diskussionen ausgelöst. Unser Gast heute ist Karim El-Gohari, Journalist, Nahostkenner und seit neuestem Podcaster. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek, ich bin Nachrichtenredakteur bei der Presse, immerhin auch schon mehr als 14 Jahre und immer wieder auch Ihr Podcast-Host. Mit Karim El-Gohari gab es jedenfalls viel zu besprechen. Wie geht es Karim mit seiner beruflichen Neuaufstellung mit 62 Jahren? Was waren die Gründe für sein Vertragsende beim ORF und wie geht er mit Kritik um? Er analysiert für uns auch die Lage im Nahen Osten. Was passiert gerade im Iran? Was im Gazastreifen? Und was braucht es für Frieden im Nahen Osten? Wir besprechen also viele spannende Themen heute bei Was wichtig ist mit Karim El-Gohari, der als freier Korrespondent auch ab und zu für die Presse Texte schreibt. Karim El-Gohari, ich begrüße dich recht herzlich bei uns in Wien bei der Presse. Schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe gerade mit dir schon ein bisschen geplaudert. Seit 1991 bist du in Kairo. Das ist auch schon eine lange Zeit und auch eine andere Zeit gewesen.
35 Jahre Korrespondent in Kairo, 22 Jahre beim ORF. Das war damals natürlich, also das war damals auch ein Krieg, mit dem ich angefangen habe. Ich bin damals für 44 Pfennig die Zeile für die Tageszeitung in Berlin in den Krieg gezogen, nämlich den Golfkrieg von George Bush Senior, Operation Desert Storm. Damals hat Saddam Hussein Kuwait überfallen und es ging darum, Kuwait sozusagen zu befreien. Das war der Beginn meiner journalistischen Laufbahn, der natürlich schon viele, viele Monate her ist.
Du warst 20 Jahre für den ORF tätig, dein Vertrag wurde jetzt nicht mehr verlängert, das hat dich selbst ein bisschen in die Schlagzeilen gebracht. Wie geht's dir jetzt? Wie geht's dir mit dem, ja, ist es eine Art Neuanfang für dich?
Ja, insgesamt waren es 22 Jahre tatsächlich ziemlich genau. Ich habe im März 2004 angefangen, für den ORF zu arbeiten. Ja, also es war natürlich erst einmal schon ein gewisser Schock, als mir verkündet wurde, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Das kam so ein bisschen aus dem Blauen. Ich habe das eigentlich überhaupt nicht erwartet. Und dann habe ich einfach beschlossen, dass es eigentlich jetzt wenig Sinn macht, irgendwie verbittert nach hinten zu blicken oder ähnliches. Und habe gedacht, schau nach vorne, verwende deine Energie darauf, was du jetzt machst und dich neu zu erfinden. Und ich muss sagen, das hat mich sehr belebt und vitalisiert. Und die Idee, was mache ich jetzt, wie erfinde ich mich neu? Und habe dann eben beschlossen, dass ich nicht mehr für irgendjemand arbeite, sondern wirklich mein eigenes Ding durchziehe. Und habe dann angefangen, meinen eigenen Podcast zu machen, der seit 5 Wochen jetzt ja sozusagen on air ist, wenn man das so online sagen kann.
Der Podcast heißt Nahost, nah dran. Was soll es dort zu hören geben? Für wen wäre dieser Podcast etwas vielleicht?
Ja, eigentlich für die gleichen Leute, die mich die letzten 22 Jahre verfolgt haben, hier zumindest in Österreich. Also es geht einfach darum, weiterzumachen. Also ich wollte weiter auf jeden Fall eine Stimme für Nahost bleiben, Nahost nah dran. Auch mit der Idee eben, weil ich für mich war es halt immer, möglichst nah an den Menschen zu sein, möglichst nah an den Menschen zu berichten, sie nicht zu Objekten zu machen, sondern zu Subjekten, die ihre eigene Geschichte erzählen. Und das will ich eigentlich jetzt weitermachen. Auch weil ich ja nicht nur sozusagen der ORF meinen Vertrag nicht verlängert hat, sondern es gab ja dann auch eine sehr große Welle von öffentlichem Zuspruch oder Wertschätzung, würde ich mal sagen. Also es gab eine Unterschriftenliste mit 25.000 Unterschriften, dass ich beim ORF bleiben soll. Und ich habe wirklich also nicht nur Hunderte oder ich habe Tausende von Kommentaren und Zuschriften bekommen. Und dann habe ich gedacht, mit dieser Wertschätzung, das ist eigentlich ja letztendlich viel mehr wert als jede Personalentscheidung des ORF. Und dann habe ich gedacht, so jetzt, was damit ist auch irgendeine Verantwortung, dass du damit was machst. Und dann habe ich eben diesen eigenen Podcast angefangen und das ist für mich wirklich, also ich habe gemerkt, es ist total auf meiner Wellenlänge. Ja, also einmal, weil es natürlich was anderes ist als beim ORF, oft in der ZIP, in einer Schaltung. Lieber Karim, erklär uns den Nahen Osten in 1:30. Also beim Podcast hast du wirklich die Chance, irgendwo tief in was einzutauchen oder mit jemandem lange zu reden und ohne, dass es eben eine bestimmte Sendezeit hat oder ähnliches. Wenn das Gespräch gut läuft, dann dauert es halt einfach länger. Und das finde ich eigentlich richtig gut. Das ist auch so ein bisschen das Gegenstück zu unserer schnelllebigen Nachrichtenzeit, wo die Halbwertszeit der Nachrichten irgendwie so schnell vorübergeht und keiner richtig Zeit hat und jeder sich nur auf irgendwelchen Instagram-Reels entscheidet innerhalb von 6 Sekunden, ob er das jetzt weiter schaut oder nicht. Podcast ist das Gegenprogramm dazu. Podcast ist etwas, wo du dir Zeit nimmst, wo du in die Tiefe gehst. Und ich mache jede Woche 2 Folgen. Also eine davon kommt immer meistens mittwochs raus, ist sozusagen eine Analyse, irgendetwas, was in den Nachrichten in der arabischen Welt stattfindet. Weil ich habe meine Followers bei sozialen Medien gefragt, was sie denn von so einem Podcast erwarten. Es gab eigentlich 2 Antworten. Die einen wollten weiter sozusagen Analysen haben und die anderen wollten interessante Gesprächspartner haben. Und das habe ich jetzt miteinander verbunden. Mittwochs die Analyse, Donnerstag dann eben ein Gesprächspartner. Und das habe ich jetzt durchgezogen. Und es macht einerseits wahnsinnig Spaß, weil es eben ein langes Format ist. Es ist auch irgendwie ein jüngeres Format. Ich habe auch wieder mehr mit jüngeren Leuten zu tun. Ja, also das ist schon was anderes als beim Fernsehen, wo ja irgendwie die durchschnittliche Zuschauerschaft der ZIP bei über 60 plus liegt. Ja, also man kann es auch im deutschen Fernsehen ist ja auch nicht anders. Man kann es an den Werbeblöcken dann immer sehen. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, dann weißt du, welche Altersgruppe das schaut. Das ist beim Podcast ein bisschen anders. Und auch das macht mir Spaß. Also ich fühle mich fast so ein bisschen verjüngt sozusagen über diese Geschichte. Und eine andere Art, mich irgendwie journalistisch zu verwirklichen.
Du schreibst ja auch frei, manchmal auch für die Presse. Wie gewichtest du das? Wirst du viel auch weiter freischreiben? Wirst du auch für den ORF als Freier tätig sein?
Ja, ich werde sicher weiter als Journalist tätig sein. Also mit dem ORF ist jetzt erstmal ausgemacht, dass man punktuell frei vielleicht hier und da arbeitet. Also nicht mehr, sicherlich nicht mehr als Korrespondent und sicherlich nicht mehr in den Nachrichten. Aber zum Beispiel, dass vielleicht die ein oder andere längere Reportage oder irgendwann mal vielleicht eine Schaltung oder ähnliches. Wir fahren jetzt dann nächsten Monat für ein paar Tage in den Irak und eine Geschichte für weltweit zu machen. Also so punktuell solche Geschichten ja, aber ansonsten bin ich nicht mehr der Korrespondent des ORF in der arabischen Raum. Machen jetzt ein anderes Büro auf in Beirut mit einem anderen Kollegen oder einer Kollegin. Und für meine Zeitungen schreibe ich natürlich auch weiter. Also das, also ich denke, mir bleibt weiter so ein Hans Dampf auf allen Gassen.
Ja. Es ist ja doch auch ein bisschen ein neuer Sprung für dich in deine Selbstständigkeit. Ist ein anderes Gefühl oder ist das gar nicht so ein großes Thema, weil du eh schon immer frei auch geschrieben hast?
Naja, ich war ja eigentlich schon immer frei. Aber ich glaube, was es jetzt wirklich ist, ist selbstbestimmt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Nicht sozusagen in der Vertragsform frei, sondern selbstbestimmt. Und das ist für mich was wirklich Neues und was für mich auch sehr, sehr viel wert ist. Ich habe mehrere Zeitungen gehabt, die dann, nachdem rausgekommen ist, dass ich beim ORF aufhöre und dass ich meinen eigenen Podcast plane, gab es mehrere Anrufe, die ich bekommen habe von Zeitungen, ob ich das bitte vielleicht bei Ihnen machen könnte. Ich habe denen allen abgesagt, weil ich wollte wirklich mein eigenes Ding machen. Und das ist wirklich, glaube ich, schon für mich jetzt nach 35 Jahren und bei meinen zarten 62 Jahren schon mal was Besonderes, weil ich hatte neulich mal ein Gespräch mit einem potenziellen Gesprächspartner für den Podcast und wir haben miteinander geredet und ich fand es sehr, sehr interessant, was er da irgendwie zu sagen und zu erzählen hat. Und dann habe ich ihm gesagt, du, jetzt, ich muss mal schauen, ob ich das unterbringen kann. Also so ein 22-jähriger ORF-Reflex, in welcher bringe ich es unter, in welcher Sendung, in welcher Längung? Und dann habe ich mir auf einmal gedacht, während ich das gesagt habe, was rede ich eigentlich für einen Quatsch, was rede ich für einen Blödsinn? Ich entscheide, ob das kommt oder nicht kommt in meinem Podcast. Ich entscheide, wie lang das ist und ich entscheide, wann das rausgespielt wird. Und das ist für mich ein sehr, sehr hohes Gut und das ist für mich jetzt auch nochmal, ja, wie gesagt, nachdem ich das 35 Jahre mache als Journalist, schon nochmal was Besonderes, eben so weiterzumachen, dass ich das wirklich letztendlich total selbstbestimmt machen kann. Das ist für mich sehr, sehr viel wert. Also natürlich muss ich irgendwie von diesem Podcast auch irgendwie leben können am Ende. Das werden wir dann sehen, vielleicht in einem halben Jahr oder so, ob das geht oder nicht. Wenn dann irgendwann noch Werbung und sowas dazuschalten. Aber das Entscheidende für mich ist, ich muss jetzt nicht viel Geld verdienen. Oder meine Kinder sind durch die Ausbildung alle durch. Ich muss kein Haus abzahlen oder irgendwas. Sondern ich muss mich einfach so halbwegs über Wasser halten. Und für mich eigentlich das viel Wichtigere ist, dass ich mich einfach journalistisch verwirklichen kann. Das ist, glaube ich, hier bei dem Podcast für mich die absolut entscheidende Frage.
Zu deinem Vertragsende, das hat ja durchaus eine Debatte ausgelöst. Es gab ja auch im Vorfeld Kritik an dir, an deiner Berichterstattung, dass du zu palästinenserfreundlich wärst. Ja, wurde vielfach geäußert. Dann gab es Gerüchte, das könnte ein Grund sein, dass du politisch nicht mehr erwünscht bist, sozusagen im ORF. Wie hast du diese ganze Phase wahrgenommen oder wie bist du auch mit der Kritik umgegangen?
Also der offizielle Grund des ORFs heißt Generationenwechsel. Was anderes wurde mir auch nicht kommuniziert. Aber es gab natürlich eine öffentliche Debatte. Ich bin gerade in den letzten 2, 3 Jahren rund um den Gaza-Krieg immer wieder massiv angegriffen worden auf den sozialen Medien, übrigens immer wieder von den gleichen Leuten. Also eine kleine, ich habe auf Twitter oder auf X habe ich zum Beispiel 180.000 Followers und dann ja, gibt es eine Gruppe, eine zweistellige Gruppe, die laut schreit und mich dann immer wieder angegriffen haben, dass ich eben zu Israel kritisch berichten würde. Ich habe trotzdem weitergemacht. Bei den ersten Shitstorms bin ich noch zusammengezuckt und dachte, oh Gott, weil es geht ja dann wirklich um deine berufliche Karriere. Die greifen dich also sozusagen an. Das ist ganz klar. Sie sagen, warum hält der ORF nicht? Warum schmeißt der ORF nicht raus? Also es ging immer darum, meine berufliche Laufbahn beim ORF zu zerstören. Das war der ganze Ziel. Das war das einzige Ziel dieser Kampagnen, die da ständig gefahren wurden. Und dann, ja, nachdem ich am Anfang relativ schlaflose Nächte hatte, habe ich mir dann irgendwann ein relativ dickes Fell zugelegt und habe einfach gesagt, was ist sozusagen meine Messlatte, woran richte ich mich aus, was ist mein Kompass? Und dann habe ich mir einfach gesagt, du musst dich morgens im Spiegel anschauen können, das ist entscheidend, es ist mir vollkommen wurscht, was sonst da an Kritik kommt, und das habe ich auch die ganze Zeit so weitergemacht. Aber es gibt eben, und ich glaube, das muss man, glaube ich, schon in Relation setzen, es gibt eben neben dieser kleinen Gruppe von lautschreienden, ja, Kritikern, die wirklich meine berufliche Laufbahn zerstören wollte, gibt es eben einen sehr, sehr großen Zuspruch. Und das war für mich eigentlich das viel Wichtigere. Also es ist immer beides gleichzeitig gelaufen, was auch dazu führt, dass man es natürlich irgendwie auch weiter durchziehen kann.
Ist das was seit dem 7. Oktober 2023 nach dem Hamas-Terror, was da erst so intensiv geworden ist? War das vorher nicht so?
Es war immer, also beim Thema Israel-Palästina war es immer da. Aber da natürlich tatsächlich ganz, ganz besonders intensiv. Aber ich meine, ehrlich gesagt, also wenn ich mir die Nahostberichterstattung in den österreichischen Medien anschaue, finde ich, hat sie eine sehr, sehr starke Israel-Schlagseite. Ja. Und ich habe im Grunde aus dem Gazastreifen nichts anderes gemacht, als Geschichten zu machen aus dem Gazastreifen. Wie geht's den Leuten dort im Krieg und ähnliches? Also auch wieder sozusagen eigentlich die Menschen in diesem Krieg, über die berichtet. Und das war offensichtlich manchen schon zu viel. Gaza ist ein ganz besonderes Thema, weil man einfach als Journalist überhaupt nicht reinkommt. Also die Israelis lassen keine Journalisten dort rein. Wir sind dort ausgeschlossen. Das Einzige, was man machen kann von israelischer Seite, mal für eine Stunde oder zwei Stunden mit der israelischen Armee eingebettet da reinzufahren. Dabei trifft man keinen einzigen Palästinenser. Also das ist kein ernsthafter Journalismus, sowas. Das heißt, wir mussten immer irgendwie über die Bande spielen. Ich kann entweder sagen, okay, die lassen uns nicht rein, also berichte ich nicht drüber, oder ich muss andere Wege finden. Wenn ich sozusagen ein ernsthaftes journalistisches Gewissen habe, dann muss ich andere Wege finden, um darüber zu berichten. Das heißt, wir mussten immer über die Bande spielen. Wir mussten immer jemanden finden, der natürlich irgendwie im Gazastreifen zum Beispiel unser Kameramann ist und dann dort arbeitet. Und den mussten wir wiederum so, dass wir die Regie der ganzen Sache in der Hand halten. Also dass wir ihm sagen, wir wollen die und die Geschichte. Du gehst da und dahin, du fragst die und die Fragen und schickst uns dann das Material. Vielleicht ein Beispiel. Wir hatten eine Geschichte gemacht über eine Familie. Es gab diese sogenannten GHS, israelisch-amerikanischen Essensausgabenstellen. Das waren diese Essensausgabestellen, wo von der israelischen Armee unheimlich viele Leute erschossen wurden damals. Und wir haben dann einfach eine Geschichte gesucht. Wir haben unseren Kameramann angerufen und gesagt, find uns mal eine Familie, wo einer der Söhne, das waren nämlich meistens junge Männer, die zu diesen Essensausgaben gegangen sind, weil es eben sehr gefährlich war, find uns mal eine Familie, deren einer Sohn bei dieser Essensausgabe erschossen würde und wo jetzt der zweite trotzdem noch hin muss, einfach schlicht mit der Notwendigkeit, Nahrungsmittel zu organisieren. Und dann hat er uns irgendwie zwei Familien, hat er gesagt, ich habe zwei Familien gefunden, hat uns gesagt den Hintergrund, dann haben wir gesagt, dann nehmen wir die Familie X. Und dann haben wir gesagt, und dann gehst du da hin und fragst die Mutter die und die Fragen und fragst den zweiten Sohn, der da immer hingeht, die und die Fragen. Und ja, so läuft es dann. Geht er dann dahin und dann hast du natürlich die Mutter, die natürlich 1000 Tode stirbt, wenn immer ihr Sohn da wieder zu der Essensausgabe stellt, ob der zweite Sohn auch eines Tages nicht mehr zurückkommt damals. Und du hast den Sohn, der dann selber da hingehen muss und diese Geschichte erzählt. Und ja, so sind zum Beispiel unsere Geschichten entstanden, ne?
Du hast gesagt, du bemerkst in Österreich auch einen gewissen, ja, eine israelfreundliche Berichterstattung. Wie macht sie das bemerkbar?
Eine sehr israelunkritische Berichterstattung, ja. Also einfach an vielen, vielen Dingen. Also einer der Dinge, die ich finde, ich wirklich spannend finde, ist die Verwendung von aktiv und passiv in der deutschen Sprache, ja. Also die Palästinenser machen immer irgendwas. Wenn die israelische Seite was macht, dann werden die Palästinenser getötet oder kommen um. Oder, also, als ob das irgendwie eine Naturkatastrophe wäre. Also das ist so eine Verwendung von Sprache. Wir haben natürlich monatelang in den österreichischen Medien die Aussagen des israelischen Ministersprechers vollkommen unkritisch wiedergegeben, ja, und nicht mehr nachgefragt. Ja, also wenn es dann heißt, okay, da ist eine Hamas-Kommandozentrale bombardiert worden oder was weiß ich, und dabei sind halt leider noch 50 Zivilisten umgekommen, dann hat keiner mehr nachgefragt, gibt es diese Zentrale eigentlich oder was ist denn das jetzt genau? Ja, also das sind so Dinge, wenn man ernsthaften Journalismus betreibt, hätte man genau das machen müssen. Und es gab viele, viele andere Dinge. Es gab einmal eine Situation, wo es irgendwie ein Massengrab aufgetaucht, Massengräber sogar aufgetaucht sind im Gazastreifen. Und es gab Augenzeugenberichte, es gab Videomaterial. Und dann haben wir gesagt, ja, was, wie wäre es, wenn wir mal eine Geschichte machen über diese Massengräber? Und dann hieß es ja, wir müssen erst warten, bis die israelische Armee das bestätigt. Also ungefähr so, wenn ich jetzt in der Ukraine das irgendwie als Gegenbeispiel nennen würde. Wir haben Buschta und irgendwie Massengräber in Buschta und wir warten darauf, dass die russische Armee ihr Kriegsverbrechen bestätigt. So funktioniert oder hat in weiten Teilen unsere Nahostberichterstattung hier in Österreich funktioniert. Und für mich ist es eine Grundvoraussetzung als Journalist, dass du immer natürlich kritisch nachfragst.
Du hast auch berichtet von dem positiven Zuspruch von vielen Unterschriften, gerade jetzt natürlich nach dem Vertragsende. Wie lebt es sich denn als Korrespondent in Kairo? Ist man da in Kontakt quasi mit seinem Publikum oder fühlt man sich da eigentlich abgeschottet? Oder ist man da ständig im Austausch auch und kriegt mit, wie Berichte ankommen, was Thema ist in Österreich zum Beispiel?
Ja, das ist ja das Schöne. Ich meine, ich mache das seit 35 Jahren und früher war das so, da hat man in ein schwarzes Loch reingearbeitet und hat nie wieder was davon gehört. Ja? Das war eben vor der Zeit der sozialen Medien. Heute leben wir in der Zeit der sozialen Medien, wo du unmittelbar Feedback und Reaktion bekommst. Also negative, positive Kritik, Lob, was weiß ich, alles kommt unmittelbar. Also, und das ist vollkommen wurscht, ob du jetzt in Kairo oder in Timbuktu sitzt. Solange du einen Online-Zugang hast, hast du darüber eigentlich ein viel, viel unmittelbares Zugang zu deinem Publikum. Übrigens, überhaupt, also was die sozialen Medien angeht, ist auch bei diesem Israel-Palästina-Thema natürlich eine wichtige Geschichte. Heute, gerade eine jüngere Generation versorgt sich mit Nachrichten vor allem über die sozialen Medien, über Instagram oder ähnliche Kanäle. Und wenn die dann wochenlang sehen, Geschichten aus dem Gazastreifen und aus dem Südlibanon, irgendwelche grauenhaften Geschichten und dann auf einmal sehen, dass das nicht in den Abendnachrichten hier vorkommt, ja, dann gucken sie die Abendnachrichten vielleicht einmal oder zweimal oder vielleicht zehnmal, aber irgendwann schalten sie diese Abendnachrichten ab. Das heißt, das ist, glaube ich, auch wirklich ein großes Problem für unsere Medien hier, wenn die Leute das Gefühl haben, sie können kein Vertrauen mehr in das haben, was sie da sehen. Und es gab zum Beispiel in Deutschland vor 1,5 Jahren eine interessante Umfrage. Da hatte das Institut Infratest gefragt über das Vertrauen in die Nahostberichterstattung der deutschen Medien. Die Hälfte, 50% der Befragten haben gesagt, sie haben ihr Vertrauen in diese Nahostberichterstattung verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Die Hälfte der Menschen. Und wenn Medien irgendeine Währung haben, von der sie leben, dann ist es Vertrauen. Also wenn sozusagen diese Currency verspielt ist, dann ist sie auch sehr schwer wieder zurückzuholen. Und all diese Dinge, glaube ich, sagen viel aus, dass das, was wir da in den letzten 2,5 Jahren in Berichterstattung erlebt haben, bei vielen Leuten einfach nicht gut ankommt. Also, und ich glaube, dass das eine unglaublich gefährliche Entwicklung ist. Ich finde das überhaupt nicht positiv, dass wenn du so eine immer wachsende, größer wachsende Kluft zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung hast, dann ist es für die Gesellschaft extrem gefährlich und schlecht, weil die Leute dann sich eben von der veröffentlichten Meinung abwenden und dann möglicherweise entweder sich anders, aber schlimmstenfalls dann auch irgendwelchen Verschwörungstheorien oder sonst irgendwas hinterherlaufen. Also es ist sicherlich keine gute Entwicklung für die offiziellen Medien und es ist, glaube ich, auch keine gute Entwicklung für die Gesellschaft. Das heißt, da müssen die Medien schon aufpassen, wenn es heißt, die Hälfte der Bevölkerung haben ihr Vertrauen in die Nahostberichterstattung verloren. Da sollten eigentlich alle Alarmglocken losgehen.
Vor allem, wem vertraust du auf sozialen Medien? Die Quellenkontrolle ist natürlich auch eine schwere. Was mich zur Frage bringt, Newsfluencer sind jetzt eigentlich recht in, also Leute, die über Nachrichten berichten auf Social Media und dort ihre eigene Plattform aufbauen. Ist das eine Rolle, die du jetzt einnimmst?
Nein, ich war immer sehr Social Media affin, würde ich sagen. Also ich habe immer seit Anfang von Facebook und damals war es noch Twitter und allen möglichen anderen Plattformen, Instagram und so weiter, auch meine Geschichten, die ich für die Medien gemacht habe, sozusagen darüber über diese Kanäle auch verbreitet und habe dadurch ein relativ großes Publikum bekommen auf den sozialen Medien. Also, und das war für mich immer interessant auch, weil es vor allem auch ein jüngeres Publikum ist meistens.
Reden wir ein bisschen über den Nahen Osten, über Politik, wie du es machst. Man könnte eine ganze Podcast-Reihe jahrelang damit befüllen. Ich will es trotzdem mit einer Weitwinkelfrage mal probieren. Wo siehst du denn die Region gerade jetzt im großen Bild? Du beobachtest die schon sehr lange. Ist es so viel Chaos wie noch nie, so viel Gewalt wie noch nie, oder bewegen wir uns da in eine Richtung?
Naja, also was ich sagen würde, ist, dass tatsächlich alles im Fluss ist gerade. Also wir wissen wirklich nicht, wie diese Region in 2-3 Jahren ausschauen wird. Sondern alles, was wir bis jetzt als sozusagen feste Größe wahrgenommen haben, ist in Frage gestellt. Das geht los bei dem amerikanischen Einfluss in der Region. Ja, also ich würde mal sagen, ganz kess behaupten, dass Donald Trump diesen Krieg gegen den Iran eigentlich in Wirklichkeit verloren hat. Ja, also er hat jetzt irgendwie wieder einen Zustand hergestellt mit der Öffnung der Straße von Hormuz, der schon da war, bevor er diesen Krieg angefangen hat. Also er hat den Vorkriegszustand wieder hergestellt. Alles andere erweist sich als extrem schwierig in den Verhandlungen mit dem Iran. Und das nehmen natürlich die Länder in der Region wahr, dass die USA, jahrzehntelanger Deal, wir sorgen für billigen Ölfluss, ihr sorgt dafür, für unsere Sicherheit, dass die USA diesen Teil des Deals nicht erfüllen können. Im Gegenteil, dass die amerikanischen Stützpunkte in den Golfstaaten sogar noch mehr zum Ziel gemacht haben. Und das wird natürlich Folgen haben. Also diese Länder werden sich diversifizieren, was ihre Sicherheitsarchitektur angeht. Sie werden sich sicherlich nicht komplett von den USA abwenden, aber sie werden sich sicher anderen Dingen auch zuwenden. Und wir sehen dann damit tatsächlich einen schwindenden Einfluss der USA in der Region. Was wir nicht wissen, ist, womit dieses neu entstehende Vakuum tatsächlich am Ende gefüllt wird. Das andere, was wir erleben, ist, glaube ich, dass Regionalstaaten einfach einen immer größeren Einfluss bekommen. Also es ist heute viel wichtiger in der Region, was Länder wie der Iran, die Türkei, Saudi-Arabien oder Ägypten über ein Problem denken, als was die USA darüber denkt. Ja, weil sozusagen das sind die Länder, die immer mehr Einfluss in dieser Region haben. Anders gesagt, wenn sich der Iran, die Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten über irgendwas einig wären, dann würde das auch passieren. Egal, was sonst im Rest der Welt los ist. Also das ist die zweite Entwicklung. Also die erste Entwicklung ist sozusagen der Rückzug der USA, der langsame. Das zweite ist die Stärke der Regionalmächte, die auch in neuen Allianzen sich immer mehr zusammentut. Wir haben ganz neue Allianzen jetzt zwischen der Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien und sogar Pakistan, die sich daraus bilden. Also das wären die wichtigen Dinge für die Zukunft. Und die dritte große Frage ist natürlich, wie es mit der ganzen Palästina-Israel-Geschichte weitergeht. Ja. Israel setzt ja darauf, sozusagen aus einer Position der Stärke zu versuchen, die Region zu dominieren, sei es jetzt die Situation im Libanon oder sei es natürlich Westbank und Gaza sowieso, aber auch bis weiterhin zum Iran und israelische Truppen in Syrien. Also man merkt sozusagen, die israelische Seite meint, auf militärische Art und Weise eine Situation herzustellen, in der sie diese Region dominieren können. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird auf Dauer. Ich glaube, dass sich Israel dabei tatsächlich übernehmen wird. Und einer der, glaube ich, spannendsten Fragen der nächsten Jahre wird sein, wie sich das Verhältnis zwischen Israel und den USA verändert. Ja? Weil sozusagen etwas, was bisher in den letzten Jahrzehnten immer in Stein gemeißelt war, nämlich dass die USA immer sozusagen Israel unterstützt hat, gegen alles, was irgendwie gegen Israel im UN-Sicherheitsrat Veto angelegt hat, Israel aufrüstet, Israel finanziell unterstützt. All das, was wir bis jetzt gemeint haben, ist in Stein gemeißelt. Wissen wir nicht genau, wie es in Zukunft ausschaut. Wir sehen jetzt schon, dass es einige Brüche gibt. Meistens wird es personalifiziert zwischen Trump und Netanyahu, aber es ist im Grunde geht eigentlich viel tiefer als um diese zwei Personen. Also diese bedingungslose Unterstützung der USA für Israel, ich glaube, die wird auch in der öffentlichen Meinung in den USA, und zwar nicht nur bei irgendwelchen liberalen Gruppierungen an der UDI oder so, sondern selbst in Trumps MAGA-Movement sozusagen, immer mehr in Frage gestellt. Und auch das ist so ein Faktor X, wo wir nicht wissen, wie es in der Region weitergeht. Also wenn man mich fragen würde, wie schaut die Region in 2-3 Jahren aus, würde ich sagen, ich kann es im Moment nicht sagen. Ich kann nur sagen, es gibt wahnsinnig viele offene Enden im Moment und wir wissen im Moment überhaupt nicht, wie die sich dann am Schluss zusammenfügen werden.
Ich denke, es wird keinen Regimewechsel im Iran geben in den nächsten 2-3 Jahren. Wie passen da die Teile zusammen? Was wollen die arabischen Staaten? Weil da ist doch der Iran dann doch immer noch isoliert ein bisschen.
Naja, also ob es einen Regimewechsel gibt oder nicht, würde ich jetzt mal gar nicht so, also nicht von außen. Das haben wir jetzt kennengelernt. Also das ist wieder mal zum 100. Mal die gleiche Lektion, dass man selbst mit der größten Militärmacht Kräfteverhältnisse in einem anderen Land in seinem Sinne nicht verändern kann. Das haben wir im Irakkrieg gelernt. Ich weiß noch, als George Bush Jr. da stand auf dem Flugzeugträger Mission Accomplished, 250.000 Soldaten im Irak, und dann seitdem haben wir im Irak nur Regierungen, die nahe an dem Regime in Teheran sind. Also das Letzte, was sich George W. Bush damals auf dem Flugzeugträger vorgestellt haben. Jetzt haben wir wieder die nächste Lektion, die erteilt wurde, dass der Iran gezeigt hat, was er eigentlich über diese Straße von Hormuz für ein Abschreckungspotenzial hat, was vielleicht wesentlich größer ist als jede Atombombe, die sie jemals bauen werden. Aber jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Iran und Nachbarländer,
Iran. Also was da, also sie fühlen sich verwundbar. Sie haben die USA vor diesem Krieg gewarnt, Herrn Trump. Sie haben gesagt, das geht nicht gut aus. Und Herr Trump hat aber bevorzugt, auf Herrn Netanyahu zu hören, der seit 30 Jahren versucht, amerikanische Präsidenten davon zu überzeugen, einen Krieg gegen den Iran anzufangen. Also sie haben gemerkt, dieser Trump und diese USA, die hören eher auf Netanyahu, als dass sie auf uns hören. Dann ist dieser Krieg angefangen, den sie nie wollten. Und dann sind sie zu einem der Hauptopfer dieses Krieges geworden. Jetzt ist natürlich einerseits natürlich der Ärger groß über den Iran, logischerweise. Aber sie wissen natürlich auch, irgendwann werden diese Flugzeugträger aus den arabischen Gewässern abziehen, die amerikanischen. Irgendwann wird das alles vorbei sein. Und diese Golfstaaten müssen irgendeine Koexistenz mit dem Iran finden. Und das wissen sie ganz genau. Deswegen sind sie auch so vorsichtig gewesen, also haben sich nicht in diesen Krieg wirklich selbst reinziehen lassen, sondern haben eigentlich eine sehr passive Rolle eingenommen, auch, glaube ich, weil sie nicht in einem Militärbündnis mit Israel und Netanyahu sein wollten, was wieder schwieriger ist für ihre eigene öffentliche Meinung. Aber sie haben sich davon irgendwie, sie haben das relativ passiv ausgesessen. Bis heute, auch jetzt immer wieder, wenn Kuwait oder Bahrain angegriffen wird, gibt es Verurteilungen und so weiter, aber es gibt sozusagen sonst keine weiteren Reaktionen. Sie wissen, früher oder später müssen wir die Zäune mit dem Iran wieder flicken. Wenn die Amerikaner weg sind, sind die immer noch da. Und die Frage ist dann zum Beispiel, wer das machen wird, wer da sozusagen ein Vermittler spielen kann. Die USA ganz sicher nicht. Ja, also da kommen wieder so Dinge ins Spiel wie zum Beispiel China, die eine neue Rolle spielen können in der Vermittlung zwischen den Golfstaaten und dem Iran. Sie haben es ja schon mal gemacht zwischen Saudi-Arabien und dem Iran vor ein paar Jahren, als die beiden Länder diplomatische Beziehungen aufgenommen haben, war das auch sozusagen mit chinesischer Vermittlung. Und das ist eine andere Sache. Ich glaube, wenn man ein bisschen über die Region hinausschaut, so die Frage, wie es geht's weiter. Also eine der Dinge, die wir, glaube ich, auch sehen, ist, dass diese Geschichte, die wir da an der Straße von Hormuz erlebt haben, der größte Push für erneuerbare Energien sein wird, den wir jemals erlebt haben. Und zwar nicht, weil jetzt aus irgendwelchen ökologischen Erwägungen oder wegen Klimawandel, sondern einfach schlichtweg wegen Energiesicherheit. Ja, also ein Windkraftwerk oder Sonnenkraftwerk kannst du nicht abstellen. Dann gibt es keinen neuralgischen Punkt irgendwo auf der Welt, den du zumachst, und dann gibt es auf einmal keinen Strom mehr.
Die Sonne. Aber das wäre jetzt zu weit geführt.
Es gibt keine Straße von Hormuz in der erneuerbaren Energie. Also ich kann ein Beispiel Ägypten. Ägypten wollte ursprünglich im Moment 12% in Ägypten aus erneuerbarer Energie. Bis 2035 sollte es auf 43% erhöht werden. Nach dieser Geschichte der Straße von Hormuz gibt es jetzt den Plan, innerhalb von 2 Jahren die ganze Dinge auf 45% zu erhöhen. Wer baut diese Anlagen? Wer hat diese Hardware für diese Anlagen? Es kommt alles aus China. Ja, das heißt, auch das wird die internationale Balance natürlich verändern. Also es gibt, glaube ich, viele, viele Dinge, die wir zum Teil noch gar nicht mal erahnen, was da losgetreten wurde durch diese Geschichte, die auch noch nicht mal beendet ist jetzt.
Wir könnten das Thema natürlich in alle Richtungen vertiefen. Ich würde gerne über den Gazastreifen nochmal reden. Inwiefern hängt der Gaza-Konflikt da jetzt mit drin in der Luft? Und hast du Kontakt zu den Menschen dort? Was ist das für eine Situation?
Ja, der Gazastreifen hängt komplett in der Luft. Ja, also wir haben einen Waffenstillstandsdeal, der Ende letzten Jahres, ich glaube, ich war es im Oktober, in Sharm el-Sheikh, im Badeort Sharm el-Sheikh unterzeichnet wurde. Und laut diesem Deal müsste es einen Waffenstillstand geben, müsste der Gazastreifen so versorgt werden wie zum Vorkriegsstand, müsste die israelische Armee sich aus dem Gazastreifen zurückziehen, sollte sich die Hamas entwaffnen und noch viele, und es sollte erste Schritte hin zu einer staatlichen, palästinensischen Staatlichkeit geben. Das war damals der Deal. Na, nichts davon ist bis heute erfüllt worden. Der Waffenstillstand ist ein Waffenstillstand, der über 1000 Palästinensern seit letzten Oktober das Leben gekostet hat. Meistens Palästinenser, die sich in die Nähe begeben der sogenannten, was die Israelis als gelbe Linie bezeichnet haben. Das ist nämlich der Teil, der sozusagen den Teil Gazas trennt, in dem die israelische Armee stationiert ist, von dem, in dem die meiste Großteil der Bevölkerung lebt und der auch von Hamas kontrolliert wird. Und wenn du da zu nah an die gelbe Linie kommst, wird halt geschossen. Über 1000 Tote. Also der Waffenstillstand ist kein Waffenstillstand. Die Versorgung hat bei Weitem noch nicht den Vorkriegsstand erreicht und ist immer noch problematisch, aber keiner spricht mehr drüber. Die israelische Armee hat das Gebiet, das sie besetzt hält, von 50% auf 60% erhöht. Also sie weiten dieses Gebiet noch aus und bauen sich auch militärisch, graben sich da auch fest. Und die Hamas lässt sich auch nicht entwaffnen. Also wir sind da irgendwie an einem Punkt, wo eigentlich die totale Paralyse ist. Und wo es eigentlich nicht wirklich weitergeht im Moment.
Was könnten da die nächsten Schritte sein oder was muss da passieren? Ist es eine Frage von, muss man zuerst den Iran-Konflikt lösen, damit da die Aufmerksamkeit wieder dorthin wandert? Oder ist das einfach eine...
Ja, die Aufmerksamkeit wieder hin zum Gazastreifen wäre schon mal eine ganz gute Geschichte. Aber ich glaube einfach, es ist das Setup, das irgendwie problematisch ist. Ja? Also es wird jetzt so getan, vor allem von israelischer Seite wird jetzt gesagt, und das... Es ist überhaupt keine Sequenz festgelegt worden in diesem Waffenstillstandsabkommen. Aber von israelischer Seite wird es gesagt, ohne dass sich die Hamas entwaffnet, wird alles andere nicht passieren. Ja? Das heißt, sie wollen, dass sich die Hamas entwaffnet, ohne dass wirklich klar ist, was die palästinensische Seite dafür dann am Ende bekommt. Also der Setup ist der folgende. Die israelische Besatzung wird fortgesetzt und ihr müsst euch gut dabei benehmen. Und wenn ihr euch vielleicht gut benehmt, bekommt er vielleicht was dafür. Das ist im Moment so. Und das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Das Grundproblem hier ist nicht die Hamas. Das Grundproblem im Gazastreifen ist die israelische Besatzung, genauso wie im Westjordanland. Das heißt, die Hamas ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Die Hamas ist ein Produkt dieser israelischen Besatzung. Das heißt, wenn ich diese Situation verändern möchte, wenn ich für Sicherheit für die Israelis sorgen muss und dafür, dass die Palästinenser ihre Rechte geben, dann muss ich diese israelische Besatzung auf irgendeine Art und Weise beenden. Das ist die Voraussetzung. Darüber reden wir nun seit Mitte der 90er Jahre. Land für Frieden, Oslo-Prozess und alles Mögliche. Ein Ende dieser israelischen Besatzung im Westjordanland und im Gazastreifen. Und ich glaube, das ist die absolute Voraussetzung. Also die Idee, die Besatzung weiterzuführen und dann den Palästinensern zu sagen, aber benehmt euch nett dabei. Also sozusagen eine friedliche Besatzung ist irgendwo ein Widerspruch in sich selbst. Und ich glaube, da muss es ein großes Umdenken geben. International ist es schon gerade der Fall. Aber ich glaube, letztendlich kann eine Besatzung ja nur vom Besatzer selbst beendet werden, nicht vom Besetzten. Also es muss auch ein Umdenken in der israelischen Gesellschaft geben. Die Rechnung ist eigentlich relativ simpel. Es wird keine Sicherheit für Israel und keinen Frieden für Israel geben, wenn es keine Rechte für die Palästinenser gibt. Das ist direkt miteinander verbunden. Man kann nicht das eine sich nur holen und man kann es vielleicht zwischendrin militärisch sozusagen irgendwie durchsetzen, aber das ist keine nachhaltige Lösung. Die einzige nachhaltige Lösung hier ist ein Ende der israelischen Besatzung. Ein israelischer Journalist, Gidon Levi, der für die Haaretz arbeitet, für die israelische Tageszeitung, hat mehrmals den Satz gesagt, der hat immer wieder gesagt, es gibt keinen Nahostkonflikt. Es gibt eine israelische Besatzung und die muss beendet werden. Und ich glaube, dass das wirklich sozusagen, dass wir da den Fokus daraufhin legen müssen. Und das ist natürlich die beste Möglichkeit, um so Gruppierungen wie der Hamas den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ja.
Aber Rechte für die palästinensische Bevölkerung zu schaffen und die Hamas zu entwaffnen, das schließt sich ja nicht aus, prinzipiell.
Nur man kann nicht sozusagen sagen, okay, die Hamas soll sich entwaffnen und dann schauen wir mal, was passiert. Also das kann so nicht funktionieren. Also da muss schon irgendwas passieren, wo die Palästinenser das Gefühl haben, sie bekommen zumindest einen Teil ihrer Rechte. Und das ohne das wird es nie dort Ruhe geben. Wie gesagt, eine friedliche Besatzung ist ein Widerspruch in sich selbst.
Ich würde zum Abschluss vielleicht noch über Ägypten reden. Das ist ja doch der Ort, wo du lebst, wo du zu Hause bist. Und auch in Ägypten herrschen jetzt nicht unbedingt einfache politische Verhältnisse. Präsident ist eine umstrittene Figur, Abdel Fattah al-Sisi. Wie erlebst du Ägypten derzeit?
Na, es ist ein autokratisch geführtes Land wie alle arabischen Länder. Wir haben ja leider den arabischen Frühling vor 15 Jahren ist ja eigentlich gescheitert. Ne? Also wir haben die großen Hoffnungen, die es damals gab, gerade bei der jüngeren Bevölkerung, dass sich irgendwas verändert. Man hat ja das Gefühl gehabt, man stand damals auf dem Tahrirplatz, als Mubarak gestürzt worden war und hat gedacht, so, die Zukunft der arabischen Welt wird friedlich und demokratisch ausgehandelt. Wir haben nicht die Rechnung gemacht mit den Golfstaaten, all ihren finanziellen Macht, die natürlich irgendwie alles daran gesetzt haben, also diese Entwicklungen zu stoppen und wieder umzudrehen. Und wir haben heute eine Situation, wo wir überall natürlich wieder autokratisch regiert werden. Letztendlich hat sich ja nichts verändert von dem, warum die Menschen vor 15 Jahren auf die Barrikade gegangen sind. Es ist immer noch die gleiche Situation. Wenn überhaupt, dann hat sie sich verschlimmert. Also wenn ich mir die soziale Lage anschaue, laut Weltbank leben 60% der Ägypter entweder unter der Armutsgrenze oder sind kurz davor, in diese abzustürzen. Also das ist weniger als 2 Euro am Tag pro Person. Es gibt keine Rechte, es gibt keine Rechtsstaatlichkeit, es gibt keine unabhängige Justiz. All die Dinge, weswegen die Menschen damals auf die Straße gegangen sind, sind immer noch die gleichen, sind ungelöst. Und auch das wird uns irgendwann früher oder später noch einmal um die Ohren fliegen.
Wie gehen die Menschen damit um? Gibt es da Hoffnung? Gibt es eine Opposition, die da eine Stimme hat?
Na, Repression funktioniert. Also zumindest, irgendwann hat natürlich jede Repression auch irgendwann ihr Ablaufdatum, aber sie funktioniert eine ganze Weile. Und im Moment funktioniert sie. Die Menschen haben Angst, sie sind verärgert. Wenn man mit jedem Gespräch, was ich irgendwie mit jedem Taxifahrer oder Ladenbesitzer oder irgendjemanden in Kairo führe, merke ich, wie verärgert die Leute über die Situation sind, vor allem über ihre soziale und wirtschaftliche Lage, über die Preissteigerungen und all diese Dinge, die sich einfach ihr Leben nicht mehr leisten können. Sie stehen wirklich mit dem Rücken, viele stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber gleichzeitig ist eben dort dieser Repressionsapparat, der, wenn es dann irgendwie der Ärger sich nach organisieren würde, würde man versuchen, das ganz schnell zu beenden. Also man hat aus dem arabischen Frühling damals gelernt, keinerlei Spielräume zuzulassen, wo sich sowas entwickeln kann. Das wird sicherlich nicht auf Dauer funktionieren, aber im Moment funktioniert die Repression. Und zwar nicht nur in Ägypten, sondern auch in Tunesien oder in anderen Ländern. Also es ist sozusagen eine Geschichte, die man auf viele, viele andere arabische Länder, die ja alle autokratisch regiert sind, anwenden kann.
Du bist ja ein Wandler zwischen den Kulturen. Du bist ja in München aufgewachsen, zumindest geboren. Mhm. Und lebst jetzt schon so lange im arabischen Raum in Kairo.
Also 20 Jahre in München gelebt, 7 Jahre in Berlin und den Rest meines Lebens in Kairo, ja.
Wo fühlst du dich denn zu Hause? Oder ist das diese klassische Mischung aus, man fühlt sich nirgends richtig zu Hause oder nur dort, wo man gerade nicht ist?
Naja, irgendwo zwischen Biergarten und Wasserpfeife wahrscheinlich. Aber also ich bin ja so eine wandelnde Identitätskrise. Ja? Also und es wird einem eigentlich immer irgendwie vermittelt, dass man nicht dazugehört. Also ich habe immer noch Situationen, wo mich hier in Österreich Leute fragen, sag mal, was ich dich schon immer mal fragen wollte, Karim, wieso sprichst du so gut Deutsch? Ja, so, du merkst mit dem Namen, irgendwie gehörst nicht dazu. Dann kommst du nach Ägypten und dann sagen sie, sag mal, Karim, warum sprichst du so komisch Arabisch? Also irgendwie, du bist immer außen vor und am Anfang versucht man das zu bekämpfen, möchte 150% das eine oder 150% das andere sein, scheitert natürlich immer. Und irgendwann kommst du zu dem Schluss, dass du damit Frieden schließt und dass du einfach anders bist. Und dass dieses Anders auch etwas ist, was manchmal von Vorteil ist, dass man eben zurückgelehnt auf Dinge schauen kann, dass man oft den Status eher des Beobachters hat. Also ich bin wirklich gefeit gegen jede Art von Nationalismus, egal von wo. Bin auch gefeit gegenüber allem Möglichen von Religionen, der Politik und all diese Dinge. Das beobachte ich von außen, aber bin absolut nicht anfällig für solche Dinge. Und das hat, glaube ich, mit diesem Hintergrund zu tun. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin in meinem Leben, nämlich genau in dieser Schnittstelle zwischen diesen beiden. Also eine Schnittstelle, wo du einerseits genug wissen musst von der arabischen Seite, dass du die Geschichten findest, die es dort gibt und auf der Straße aufhebst und weißt, wie du mit den Leuten umgehen kannst und weißt, mit ihnen zu sprechen und so weiter. Und andererseits weißt, wie du die Geschichte dann schmachst und erzählen kannst, damit sie eben auch in Österreich verstanden wird. Und das ist eigentlich so gerade, finde ich, die ideale Position für den letzten 35 Jahren, in der ich da reingearbeitet habe. Und ja, jetzt dann halt nicht mehr für den ORF, sondern eben für meinen eigenen Podcast.
Karim El-Ghouari hat bei uns erzählt von seinem beruflichen Neuanstieg und auch ein bisschen die Lage im Nahen Osten analysiert. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du da warst. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback gerne per Mail an podcast@diepresse.com. Und 5-Sterne-Bewertungen helfen uns natürlich auch, wo auch immer Sie uns gerade hören, auf Apple Podcast oder auf Spotify oder wo auch immer. Wir freuen uns, wenn Sie, was wichtig ist, mit 5 Sternen bewerten. Den Link zum neuen Podcast von Karim El-Gohari, Nahost, nah dran, finden Sie in den Shownotes. Hören Sie natürlich gerne dort mal rein. Im Namen des Audioteams der Presse wünsche ich, Clemens Patek, Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.